Schwerpunkt Theater, der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.
Aber was sollte ich denn wirklich gesehen haben in dieser Saison? Oh, Déjà-vu, das hatten wir schon mal. Hallo, mein Name ist Thilo Sauer. Herzlich willkommen zu Schwerpunkt Theater, dem Podcast des Magazins Die Deutsche Bühne. Und ja, inzwischen gibt es diesen Podcast schon lange genug, damit es hier eine Tradition gibt, sofern man bei einer Wiederholung von einer Tradition sprechen kann. Aber da wir uns hier an eine Tradition aus unserem Heft dranhängen, ist das schon berechtigt, würde ich sagen. Also, worum geht's? Um die alljährliche KritikerInnen-Umfrage, die Deutsche Bühne immer am Ende der Saison durchführt. Wobei ich nach der Lektüre des Leitartikels das Gefühl habe, dass es dieses Mal gar nicht nur um Highlights der Saison, sondern vielmehr um Trends und Entwicklungen in der Theaterlandschaft geht. Bevor wir das aber vertiefen, möchte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich nehme nämlich auch immer an dieser Umfrage teil, habe dieses Jahr aber noch mehr als sonst mit mir gehadert, ob ich das überhaupt machen will, weil ich es immer unglaublich schwer finde, mich zu entscheiden. Aber dieses Jahr war es so, dass ich aus persönlichen Gründen nur sehr selten selbst im Theater war. Ich habe mehr drüber gelesen, als dass ich es selbst gesehen habe. Und dann ist es immer so ein bisschen schwer zu sagen, was jetzt richtig gut war. Aber ich habe mich dann doch durchgerungen, auch weil ich wusste, dass ich das hier nochmal sagen kann, damit ich auch nochmal einordnen kann. Ich habe dann nämlich so versucht, nochmal ganz viel über andere Kanäle zu schauen und am Ende sozusagen einfach alles empfohlen, was mich diese Saison überzeugt hat. Hatte gar keine so große Auswahl. Aber nicht, weil ich alles schlecht fand, sondern eben, weil ich kaum was gesehen habe. Und ich bin am Ende froh, dass ich doch teilgenommen habe, weil so beispielsweise das Gerhard-Hauptmann-Theater in Görlitz-Zittau nochmal mehr Spotlight erhält. Darüber können wir vielleicht gleich nochmal sprechen und ich bin ganz froh, dass ich das jetzt nochmal loswerden konnte. Und den Rest möchte ich jetzt ganz entspannt mit Detlef Bauer besprechen, unserem Chefredakteur, der die Umfrage durchgeführt und ausgewertet hat. Hallo Detlef.
Hallo Thilo.
Also erstmal noch ein Geständnis von mir. Wie jedes Jahr habe ich auch wieder viel zu spät abgegeben, aber ich glaube oder hoffe, dass ich da nicht der Einzige bin oder die Einzige. Kurz eine Frage zu deiner Arbeit. Wie gehst du mit diesen Fragebögen um? Wartest du, bis alles da ist und wühlst dich dann stundenlang durch alle Antworten oder schaust du sofort in jeden neuen Frage- bzw. Antwortbogen, sobald er eintrudelt, weil du neugierig bist?
Neugierig bin ich schon, aber ich habe auch im Vorfeld so viel anderes zu tun, dass ich gerne abwarte und dann tatsächlich es gesammelt anschaue, wenn alle oder fast alle der ja immerhin 60 Autorinnen, die in dem Jahr teilgenommen haben, ihre Fragebögen geschickt haben. Ich muss aber dazu sagen, dass ich das ja auch nicht allein mache, die Auswertung. Die wird ja minutiös vorbereitet für mich von unserer Redaktionsassistentin, von der Regine Reiters, die die Kommunikation mit den Autorinnen und Autoren vorher durchführt und die dann auch tatsächlich die Fragebögen nicht nur sammelt, sondern auch schon zusammenfasst, was dann ganz wichtig ist für die große Tabelle, die wir dann hinterher ja haben, wo diese zahlreichen Antworten dann in Kurzform nochmal im Heft auch auftauchen. Und das ist also eine sehr wichtige Vorarbeit, so dass es für mich eigentlich dann auch eine große Freude und ein großes Vergnügen ist, wenn ich dann die Umfrage auswerten darf.
Ja, schön, dass wir das dann auch nochmal gesagt haben. Ich kriege auch immer ganz viele Mails, dass ich doch jetzt bitteschön endlich fertig werden soll. Ja, das muss ja auch jemand machen. Ne?
Wir haben übrigens, wenn ich das noch anfügen darf, fällt mir ein, dieses Jahr auch nochmal versucht, wie weit uns KI helfen kann bei der Auswertung. Das kann in bestimmten Bereichen, wo es ums Zusammenzählen von Ergebnissen, von einfachen Ergebnissen geht, schon helfen. Aber selbst da kann man sich, haben wir gemerkt, nicht wirklich drauf verlassen. Und man muss es dann doch immer noch mal von Hand sozusagen überprüfen.
Ein billiger, aber unzuverlässiger Mitarbeiter, die künstliche Intelligenz. Wer dazu mehr wissen will, kann gerne mal in unsere erste Folge reinhören. Da haben wir nämlich über künstliche Intelligenz im Theater gesprochen. Kleiner Teaser an der Stelle. Genau, gehen wir doch aber mal ein bisschen weiter rein. Wie gehst du denn dann um mit Überraschungen, wenn du dann die ganze Tabelle siehst, wenn du dann siehst, ah, okay, so oft wird diese Inszenierung, mit der ich noch nie gehört habe, von der ich noch nie gehört habe, gelobt wird, sitzt du dann da und denkst, ach, ist ja spannend, dass alle das so gut fanden, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, wie ist das?
Das ist schon überraschend und spannend. Also bei manchen Sachen, die dann aber auch nur einmal genannt werden, die ich kenne und die ich nicht gut fand, da wundere ich mich ein bisschen. Und das sind dann aber natürlich auch einfach die unterschiedlichen Geschmäcker, die es auch in der professionellen Theaterbegleitung letztlich sind es persönliche Urteile dann. In dem Jahr war es dann schon echt überraschend, dass Pina Bausch bzw. die Neuaufnahme von Pina Bauschs Kontakthof mit dem Titel Kontakthof Echoes of 78 von Meryl Tankard eingerichtet, dass das im Tanz klarer Gewinner war. Das war eine Riesenüberraschung, zumal wir das in der Redaktion auch nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Und wir haben auch schon überlegt oder geschaut, wann es wieder gespielt wird, ob wir da vielleicht mal als Redaktion, wenn wir es denn irgendwie zeitlich einrichten können, da geschlossen mal gemeinsam hingehen.
Stimmt, so weit ist der Weg von euch, glaube ich, nicht. Man denkt sich ja dann wahrscheinlich auch beim Blick in den Spielplan, ah ja, Pina Bausch ist ja auch gesetzt, ist ja eine Ikone, vor ungefähr 10 Jahren gestorben, korrigiere mich, wenn ich da falsch, vor 16 Jahren schon, Mensch, bin ich alt. Ja, aber das ist ja dann wirklich, da denken wir, jetzt hast du eine Überraschung schon angesprochen, was ist denn sonst noch so Spannendes rausgekommen, Überraschungen, Auffälligkeiten, vielleicht aber auch das Übliche, weiß ich nicht.
Ja, also die zweite große Gewinnerin ist Florentina Holzinger, gar nicht so sehr oder nur im Bereich Tanz, sondern tatsächlich durch ihre Operninszenierung Sancta, die ja in Schwerin und dann aber in der letzten Saison auch in Stuttgart aufgenommen wurde und ja auch an anderen Theatern gezeigt wurde. Bei ihr ist es auffällig, dass sich sozusagen die Nennungen auf verschiedene Sparten verteilen. Also sie ist im Musiktheater genannt, im Tanz, aber auch in unserer Kategorie spartenübergreifende Formate, weil sie da eben nicht so eindeutig zuordnenbar ist. Und das ist insgesamt auch schon ein weiterer Trend, dass spartenübergreifende Künstlerinnen und Künstler immer wichtiger werden und immer höhere Anerkennung erfahren von der Kritik.
Ich finde es ja dann auch immer ganz gut, weil du hast es ja gerade schon mal erwähnt, dass du siehst da manchmal so Nennungen, die da besonders hervorgehoben werden, was du gar nicht so gut fandest. Und deswegen druckt ja auch immer die ganze Tabelle ab, dass man quasi jede Nennung sieht, weil man an ihm doch merkt, dass es trotz aller Professionalität persönliche Urteile sind und da verschiedene Geschmäcker sind, was der eine gut findet, findet der andere vielleicht schlecht. Ist dann natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie aussagekräftig ist dann überhaupt so eine Siegnennung, weil am Ende hat Florentina Holzinger vielleicht ja auch gewonnen, weil es an verschiedenen Stellen gespielt wurde und weil sowohl die Opernkritik als auch die Tanzkritik hingegangen sind. Also es einfach mehr Profis gesehen haben, während vielleicht so ein Stück, das irgendwie in, weiß ich nicht, in Pforzheim gespielt wird, vielleicht halt auch bloß einer gesehen hat, der bei der Umfrage teilgenommen hat. Da kann es ja keine 5 Nennungen geben.
Ja, klar, solche Mechanismen gibt es. Es hilft sicher auch, wenn eine Inszenierung beim Theatertreffen war. Da besteht auch die Chance, dass nochmal 2, 3 von unseren Autorinnen da hingegangen sind und es gesehen haben. Was du zu Holzinger sagst, dass sie dann sozusagen auf verschiedenen Hochzeiten Sparten tanzt, hilft ihr natürlich auch, ja, bestimmt. Andererseits, wir haben eben eine relativ große Anzahl von Autorinnen, 60 in diesem Jahr, die daran teilnehmen. Wir versuchen auch eine möglichst ausgewogene geografische Mischung zu haben, sodass das Ergebnis schon aussagekräftig ist, also aussagekräftig über die persönlichen Vorlieben unserer Autorinnen, die ja allesamt Profis sind und die sich damit tagtäglich oder fast tagtäglich auseinandersetzen.
Ich wollte damit eigentlich auch bloß ein Plädoyer dafür halten, vielleicht dann doch auch nochmal in diese sehr kleinteilige Tabelle reinzuschauen. Die sieht auf den ersten Blick nicht ganz so gut zugänglich aus, wie die Texte, die du dann immer schreibst, die man so schön von oben nach unten lesen kann. Das ist dann halt eine riesige Tabelle, aber ja, das ist dann doch irgendwie auch immer ganz schön zu sehen. Ach, der war auch dort und hat das gesehen und findet das gut. Das ist auch mal lohnenswert. Wir hatten ja vergangenes Jahr auch schon auf die Spielpläne geschaut. Das müsste Folge 5 gewesen sein. Du und Ulrike habt da sehr viele Highlights genannt und auch darüber geklagt fast schon, dass man manchmal gar nicht weiß, wie man das alles abbilden soll. Auch bei den ganzen vielen Online-Kritiken, die wir immer veröffentlichen auf die-deutschebuine.de. In der Auswertung schreibst du jetzt, die großen Nummern wurden gar nicht so oft genannt, was auch immer das heißen mag. Stattdessen gab es viele Überraschungen, kleinere Produktionen oder beziehungsweise Produktionen an kleineren Häusern. Hat sich das schon im Laufe der Spielzeit abgezeichnet, dieser, ich nenne es jetzt mal Trend?
Also für mich schon. Tatsächlich ist ja mein persönliches Highlight eine relativ kleine Produktion am Theater an der Ruhr in Mülheim. Mir ist aufgefallen, dass in der Kategorie Großes Haus mehr Autorinnen gepasst haben als in der Kategorie Kleines Haus. Und das im Schauspiel auch, obwohl die allermeisten Kritiker doch hauptsächlich sich mit Schauspiel befassen, dass einigen da keine Produktion eingefallen ist, die sie nun besonders erwähnenswert fanden, dass aber im jungen Theater oder in spartenübergreifenden Formaten oder auch im Bereich Bühne dann fast allen was einfällt. Also das scheint mir schon ein Trend zu sein, dass es so die gerade im Schauspiel die ganz große, spannende Produktion nicht gab. Auffällig da ist so ein bisschen so ein leichter Retro-Trend, also dass Castorf und Petras noch relativ viel genannt werden, dass da schwierig ist, dass sich sozusagen Nachwuchsregisseurinnen und Regisseure eher schwer tun, so in die Fußstapfen der großen, alten Männer zu treten. Im Musiktheater, da ist es tatsächlich in dieser vergangenen Spielzeit ein bisschen ungewöhnlich eigentlich, dass nämlich gerade neue Opern, nicht Uraufführungen, aber Zweitaufführungen von neuen Opern weit vorne sind. Also das ist zum Beispiel Innocence in zwei Inszenierungen in Gelsenkirchen und in Dresden, genau, an der Semperoper. Genannt sind, das ist schon ungewöhnlich. Also im Musiktheater, da gibt es eher so einen Trend zu neuen Sachen in dieser Spielzeit. Auch in Hannover die Uraufführung von Echo 72 Israel in München in der Regie von Lydia Steyer.
Genau, das habe ich auch genannt. Im Rahmen einer unrühmlichen Debatte hatte der Regisseur Volker Lösch mal sinngemäß gesagt, dass das Theater der einzige Ort sei, wo Diktatur noch in Ordnung sei. Kann man gerne drüber streiten. Wenn du dann aber sagst, die junge Generation tut sich schwer damit, in diese Fußstapfen der großen Starregisseure aus den 90er und 0er Jahren zu treten, scheint sich das ja ein bisschen zu relativieren, wenn man auf diese Umfrage schaut. Das klingt jetzt zumindest bei dir so durch. Also aktuelle Stars sind da vielleicht abgesehen von Florentina Holzinger ja weniger zu erkennen. Stattdessen werden Teams und Ensembles gefeiert und auch, dass man sagt, okay, ja, die ganze große Inszenierung hat mich nicht überzeugt, aber die Arbeit des Bühnenbildners oder der Bühnenbildnerin oder vom Kostüm, die fand ich irgendwie fast besser als den ganzen großen Wurf. Und dann auf der anderen Seite halt werden die Alten in Anführungszeichen nochmal hervorgehoben und Pina Bausch steht auf einmal ganz, ganz vorn. Dann passt es auch irgendwie ganz gut dazu, dass in Hamburg als größtes Ärgernis der Saison genannt wurde von einer Kollegin, dass das Erbe von John Neumeier da irgendwie, dass es damit irgendwie so Schwierigkeiten gibt, das richtig zu pflegen. Um zu einer Frage zu kommen, ist das alles Zeichen einer Demokratisierung im Theater, dass es nicht mehr so diesen großen Prinzipal, dieses allumfassende Genie gibt? Oder fehlt es einfach irgendwie an den Menschen, die das, was diese Leute so groß gemacht hat, überhaupt noch leisten können? Was meinst du?
Zwei Dinge fallen mir dazu ein. Also ich glaube, dass es tatsächlich einen veränderten Blick der Kritik der Autorinnen und Autoren gibt auf Produktion, dass sie nicht mehr so das Einzelgenie überhaupt suchen, sondern dass sie eher versuchen, einer Produktion gerecht zu werden, indem sie aufs ganze Team gucken. Also auffällig zum Beispiel beim Musiktheater ist, dass ganz häufig jetzt genannt wurde, nicht nur die Regie, sondern auch das Dirigat. Oder dass im Schauspiel eben nicht nur die Regie genannt wurde, sondern gleich das ganze Team, das die Produktion gemacht hat. Also ich glaube, da ändert sich die Wahrnehmung. Und das andere ist dieses spannende Thema Erbe und Umgang mit dem Erbe, eben der alten, großen Männer sind es ja. Nein, sind es in dem Fall nicht immer, weil Pina Bausch ja im Tanz so ein enormes Erbe hinterlassen hat. Was einerseits Segen ist für das Tanztheater Wuppertal, Pina Bausch, wie es ja auch heißt, aber eben auch eine große Schwierigkeit, weil ja bis in die Gegenwart. Also in der letzten Saison hat ja wieder der Nachfolger von Pina Bausch, Boris Chamatz, wurde der Vertrag vorzeitig beendet. Also es ist mit neuen Produktionen und Entwicklungen tut sich das Tanztheater Wuppertal nach wie vor sehr schwer. Hat es in dieser Saison eben geschafft, mit diesem Kontakthof Echoes of 78 sozusagen eine Verbindung herzustellen aus Erinnerung, aus Zehren von dem großartigen und nach wie vor in gewisser Weise aktuellen Schaffen von Pina Bausch und aber auch mit der Zeit, die seitdem vergangen ist, mit den Tänzerinnen, die nicht mehr dabei sein können oder wollen.
Um auf das vom Anfang zurückzukommen, wo du gesagt hast, die Profis sehen das halt inzwischen anders als Gesamtleistung, das Theater. Fällt mir aber auch manchmal auf, wenn man die Produktion schon im Vorlauf irgendwie schaut, was da passiert, dass da auch viele RegisseurInnen auch kommen und sagen, ich mache hier eine neue Fassung aus meinetwegen Mozarts Zauberflöte und dann steht da auch sehr dezidiert Regie und Ensemble. Also dass quasi auch das Ensemble als AutorInnen quasi mit nach vorne stellen. Und das ist ja dann, finde ich, auch schon die Ansage einer neuen Generation TheatermacherInnen zu sagen, ich bin ja nicht das alleinige Genie und ich bin ja auch nicht der König auf der Bühne oder hinter der Bühne, sondern wir machen das hier zusammen in einem gemeinsamen Prozess, mit dem sich dann am Ende hoffentlich auch alle wohlfühlen und hinter dem am Ende auch alle stehen, weil dann vielleicht auch das Spiel auf der Bühne besser wird. Das ist bestimmt auch ein Vorteil davon. Aber ja, also das ist so die Entwicklung, die ich auch mitbekomme, auf Seiten der Bühne und der Theater.
Es gibt einige Beispiele dafür, dass so dieses sehr gemeinsame und rücksichtsvolle Proben auch dann zu tollen Inszenierungen führen können. Also für mich ist da also Christopher Rüpping ein besonderer Regisseur, wo man einfach spürt, dass das Ensemble ganz fast innig zusammengearbeitet hat. Andererseits besteht natürlich schon die Gefahr, dass wenn man sich jetzt auf Proben gut versteht oder nicht an Grenzen gehen will, dass es dann für die Zuschauer am Ende auch langweilig wird. Die Gefahr besteht schon auch.
Ja, also ein bisschen Reibung tut auch gut, das stimmt. Vielleicht ist das ja mal was, ein Thema für eine spätere Ausgabe. Eine andere Auffälligkeit, die ich gesehen habe. Ich lebe ja in Leipzig und schaue vor allem im sogenannten Osten, was so passiert. Arbeite ja auch beim MDR, beim Mitteldeutschen Rundfunk, der da natürlich ein großes Auge drauf hat. Und der Osten begegnet mir dieser Auswertung ganz oft. Wir haben schon Castorf erwähnt, der ja jüngst ein Tronton in Dresden gemacht hat, der da Erwähnung findet. Und du hast Armin Petras genannt und eine Inszenierung in Cottbus und du hattest auch Innocence aus Dresden genannt, Oper. Ja, ich hatte so ein bisschen die Vermutung, gerade mit so Blick auf Görlitz oder so ähnliche Häuser, die dann einfach auch schauen müssen, also die anders um ihr Publikum vielleicht kämpfen müssen. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal wir hatten schon mal eine Folge, wo es auch darum geht, wie bildet man noch Gesellschaft im Theater ab? Und diese Frage stellt sich, glaube ich, im Osten, aber das ist vielleicht nur meine Wahrnehmung, weil ich hier halt irgendwie so ein bisschen im Hexenkessel sitze, stellt sich die Frage ja nochmal anders als vielleicht im Ruhrpott. Aber vielleicht sieht das jemand im Ruhrpott anders.
Aber es ist schon richtig. Also wenn ich jetzt nochmal auf unsere Kategorien gucke, ist es tatsächlich so, dass wir bei Gesamtleistung eines großen Hauses ist wieder vorne das Deutsche Schauspielhaus Hamburg, aber dann kommt auch schon das Theater Magdeburg. Und bei den kleinen Häusern ist das Gerhard-Hauptmann-Theater in Görlitz-Zittau relativ weit vorne. Also das sind schon Häuser, die müssen, ich glaube, kämpfen und sich anstrengen müssen alle, aber denen es einfach gut gelingt auch. Mit relativ jungen Theaterleitungen ein mutiges Theater zu machen, das aber auch an den Zuschauern nicht vorbeigeht. Also es ist nicht so, dass da jetzt aus Berlin einfach die großen Künstler verpflichtet werden, die dann da einmal was machen, sondern dass wirklich vor Ort was entwickelt wird, was Neues entwickelt wird.
Zum Schluss, welche Überraschungen gab es denn sonst noch für dich vielleicht auch Arbeiten, bei denen ihr bedauert, dass ihr da nicht von vornherein selbst drauf geschaut habt, oder vielleicht zeichnen sich auch schon Themen für nächste Themenschwerpunkte ab, wo du sagst, ach, das müsste man vielleicht auch mal genauer beleuchten.
Also ich hatte ja schon gesagt, dass wir als Redaktion gerne diese Wuppertaler Produktion Kontakthof Neufassung gerne sehen würden. Das würde mich schon sehr interessieren. Und mit dem Blick auf die neue Spielzeit muss ich sagen, es gibt wieder wahnsinnig viele interessante Produktionen, wo ich gucken muss, dass ich das unter einen Hut bringe, bei mir terminlich. Andererseits stelle ich schon fest, dass es so einen neuen Pragmatismus der Theater gibt. Also es wird sehr viele zerbrochene Krüge geben in der nächsten Spielzeit. Was sicherlich vor allem damit zu tun hat, dass es neue Pflichtlektüre der Schulen ist und die ab nächstem Jahr ja tatsächlich deutschlandweit gelten dann.
Da sprechen wir beim nächsten Mal drüber, was nächste Saison passiert. Das ist ja gleich der Teaser auf unsere nächste Folge. Bis dahin erstmal, Detlef, vielen Dank für deine Arbeit und deine Einschätzungen.
Ich danke für deine Fragen und für die Vorablektüre der Umfrage.
Gerne. Nach diesem kurzen Überblick wollen wir nun einmal genauer in die Umfrage schauen. Dafür habe ich mich mit KollegInnen verabredet, um mit ihnen über ihre Antworten und die Umfrageergebnisse zu sprechen. Zuerst habe ich Melanie Suchi erreicht, die für uns, soweit ich weiß, ausschließlich über Tanz schreibt. Kein so weit verbreitetes Feld, und deswegen hatte ich schon letztes Jahr mit ihr über die Umfrage gesprochen. Da lohnt es sich auch immer noch reinzuhören, weil es da auch so ein bisschen grundlegend darum geht, wie man an so eine Umfrage rangeht. Und jetzt wollen wir auf die Besonderheiten in diesem Jahr schauen. Hallo Melanie.
Hallo Thilo.
Spannend übrigens, dass du bei Kleinem Haus, ist mir so als erstes aufgefallen, ganz fast schon off-topic, an dieser Stelle keine Company erwähnt hast oder irgendwie Tanzhaus NRW oder sowas, sondern das Stuttgarter Figurenzentrum Fitz. Wie kam das? Ist ja gar nicht dein Gebiet eigentlich.
Nee, aber da sind wir so ein bisschen bei dem Grundsätzlichen dieser Umfragen. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre ich diese Umfrage schon mitmache. Manchmal denke ich, ich schreibe doch nicht jedes Jahr das Gleiche rein, weil natürlich schaue ich mir nicht 100 kleine Häuser in der Republik an, das schaffe ich gar nicht, auch wenn ich wollte. Dann habe ich dies und jenes Theater, ne, dessen Arbeit ich schätze, durchaus auch spartenübergreifend, schon mal in diese Rubrik reingeschrieben. Und jetzt dachte ich mal was anderes. Und ich muss zugeben, ich war das ja gar nicht im Fitz, aber ich kriege immer das Programm geschickt und wäre so gerne dort. Mich spricht das total an. Ich finde das Programm super. Und in früheren Jahren, als ich ab und zu da war, habe ich mitbekommen, wie das Zentrum für Figurentheater durchaus auch mit Leuten aus der Tanzszene kooperiert. Und dann schon auch sagt, wir nehmen jetzt nicht jedes Tanzstück hier rein, sondern ist da so ein Ansatz drin, den wir auch irgendwie von unserer Warte aus betrachten könnten. Also der Umgang mit dem Körper, der fast objekthaft zum Beispiel wäre. Und eine Sache fiel mir noch auf, diese Rubrik bei der Deutschen Bühne Umfrage, die heißt Kinder- und Jugendtheater, / Figurentheater. Und da wird das alles zusammengeworfen. Also jeder Mensch im Figurentheater würde sagen, nein, wir spielen nicht nur für Kinder oder Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Und ich finde das ein bisschen unglücklich zusammengemengt da. Und da wollte ich eigentlich, wenn ich jetzt hier die Gelegenheit habe, auch mal darauf hinweisen.
Schön, dass wir das auch noch abgearbeitet haben. Ja, ich sehe das ganz ähnlich, hatte auch kurz überlegt, das finde ich nämlich so witzig, den Westflügel in Leipzig in diese Kategorie einzutragen. Und das ist ja quasi, ich war noch nie im Fitz, aber die sind ja Geschwister sozusagen. Sprechen wir doch jetzt aber über eine der Siegerinnen dieser Umfrage, vielleicht die einzige richtige Siegerin, so nach Punkten, wenn man so möchte, Florentina Holzinger. Schon seit einigen Jahren sorgt die Choreografin für Furore, starke Bilder, gewagte Aktionen. Ich kann mich so erinnern, irgendwas mit Haken durch die Haut war es, glaube ich mal. Das ist schon 2-3 Jahre her. Und eine Kunst, die eben auch gerne mal an Grenzen geht, jetzt auch von den Sparten. Dieses Jahr ging es ja auch um Operninszenierung. Wie überrascht bist du denn von diesem Sieg? Gönnst du das, Florentina Holzinger?
Ja, natürlich gönne ich ihr das. Und ich bin auch nicht überrascht, dass sie das so irgendwie aus dem Tanz kommend so groß geworden ist und so die Möglichkeiten hat, so groß zu produzieren. Und nicht jeder, der groß produziert, schafft es dann auch, Riesenhallen zu füllen. Also das letzte Mal, dass ich ein Stück von ihr gesehen habe, das war Divine Comedy bei der Ruhr-Triennale in der Gebläsehalle in Duisburg. Also Wahnsinns, Riesenteil. Ich gehöre allerdings zu denjenigen, die nicht gerne da zu ihren Stücken gehen. Also danach habe ich sie jetzt, also habe ich keine Umstände mehr auf mich genommen, um ein Stück zu sehen. Ich lese mir dann die Kritiken durch. Die sind ja dann auch sehr anschaulich, weil manchmal denke ich so, außer dieser herrlichen Anschaulichkeit, die mir das Stück dann schon vermittelt, ist da vielleicht dann auch nicht so viel. Interessant ist eben auch, ja, wie sie polarisiert unter uns Kolleginnen. Ne? Das finde ich klasse. Und die einen sagen, ah, das ist die Selbstermächtigung der Frauen und so, ah, ist doch toll. Mich packt das dann nicht. Also ja, kann man so sehen, muss man aber nicht. Bei den ersten größeren Sachen, die sie machte, dachte ich irgendwie an Jan Fabre, der inzwischen total verdammt ist, ne? Ist ja auch verurteilt. Aber das ist eigentlich so eine Art, die ich von ihm kenne. Außer, dass bei ihm nicht nur Frauen auftraten, sondern auch Männer und auch ganz nackt und komische Sachen gemacht. Also ich gönne es ihr und es ist ein total interessantes Phänomen, was da sich verbreitet. Und das ist schon Entertainment. Das ist, ich finde, inhaltlich, jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesehen habe, war es für mich nicht so überzeugend. Vielleicht hat sie inzwischen auch Leute, die sie da mehr füttern, auch dramaturgisch oder so. Das ist mehr als eine Revue mit irgendwelchen tollen Einfällen und teuren Autos, die von der Decke kommen und interessanten akrobatischen oder sonst wie artistischen Dingen auf der Bühne.
Ich wollte schon fragen, wie schlimm es ist, dass ich noch nie was von ihr gesehen habe, aber das ging bei dir auch nicht so.
Also das Interessante ist, dass ich wirklich ihre Anfänge gesehen habe. Ne? Die kommt wirklich aus der ganz kleinen freien Szene mit kleinen Bühnen. Im FFT in Düsseldorf, in der Kasernenstraße habe ich was gesehen. Dann mal bei Impulstanz in Wien vor vielen Jahren. Das waren dann immer so Duette, ne, irgendwie.
Das beste Tanzerlebnis für dich war eine internationale Produktion, die in Frankfurt gezeigt wurde, im Musenturm. We Are All Here. Ich habe dazu kaum etwas gefunden. Vielleicht habe ich nicht gut genug die Internetsuche bemüht. Worum geht es denn und wie froh warst du denn, dass du das jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen Spotlight draufhalten konntest?
Ja, da sind wir auch bei einem grundsätzlichen Punkt in der Szene. Wer nicht im Internet oder in irgendwelchen Social Media ein großes Bohai um sich macht, ne, der ist dann auch auf der Ebene schon kaum präsent oder existent. Laura Hicks und Julia, die Kollegin Reynolds, die machen schon seit etlichen Jahren in Frankfurt Arbeiten. Die habe ich auch immer mal gesehen. Und ich bin da eigentlich hin, ohne einen Schreibauftrag, sondern als ein Jurymitglied und war wirklich super begeistert, was die beiden da sehr präzise, total durchdacht, sehr humorvoll auf die Bühne brachten, auf die kleine Studiobühne des Musenturms, die sie zum ersten Mal hatten, weil sonst waren sie in den Landungsbrücken, also in noch weiteren Off-Off-Spaces. Aber das ist so schade. Es gibt bestimmt nicht nur dort, es gibt so Preziosen in der freien Szene, ganz tolle Kunst, die nicht gesehen wird. Die dann nicht mal, weil ich eben mich nicht um einen Auftrag für die Zeitung bemüht hatte, nicht mal in irgendeinem Medium vorkommen. Nicht mal in irgendeinem komischen Blog sogar. Und da dachte ich, wow, ja, dann ist diese Spalte bei der Kritikerumfrage eine Gelegenheit. Und ich pushe jetzt auch nicht Leute, wo ich denke, mal ein bisschen hochhiefen und so, aber ich bin wirklich überzeugt, das war eine gute Produktion.
Nur damit ich so eine ungefähre Vorstellung davon habe, was da passiert. Ich habe jetzt bloß so zwei, drei Fotos auf der Seite vom Musenturm gesehen, die spielen quasi nach, wie sowas dann in verschiedenen Situationen funktioniert. Überzeichnen das vielleicht auch so? Das ist das, was mir die Bilder vermittelt haben.
Wenn sie anfangen, denkt man erst so, oh Gott, die sitzen da in so kleinen Sässchen und dahinter ein Bildschirm und jetzt spielen sie eine Show nach. Und das ist ja ein dermaßen abgegessenes Format, was ihnen aber bewusst ist. Also sie holen es irgendwie wieder raus und wenn sie anfangen, sich zu bewegen, dann machen sie eigentlich einen Glitch mit ihren Körpern. Inzwischen kennen wir Glitch aus irgendwie Videos und sonst was digital. Und das machen sie mit ihren Körpern, ist auch nicht ganz neu, aber sie machen das super gut. Und man sieht die da auf der Bühne und denkt schon, irgendwas stimmt nicht. Sie verzerren das von Anfang an und diese komischen Charaktere, die sie da spielen, die zerfasern. Und das Spiel zwischen realen Körpern und digitaler Welt spielt da eben auch so mit. Und wirklich sehr gekonnt auf die Schippe genommen.
Die zweite Siegerin der Umfrage, Sie haben es schon gehört, im Gespräch mit Detlef Bauer, ist Pina Bausch. Wuppertaler Tanzchefin, Legende des modernen Tanzes und bereits verstorben. Deswegen umso überraschender, dass sie da nochmal so überzeugen konnte. Du hast Kontakthof als bestes spartenübergreifendes Projekt genannt. Was hat dich denn darin so begeistert?
Das ist eben diese Produktion, die auch beim Berliner Theatertreffen eingeladen wurde, die Meryl Tankard, eine der Tänzerinnen der Originalversion und inzwischen auch im Film unterwegs, die mit den älteren Tänzern und Tänzerinnen da auf die Bühne gebracht hat. Das Schöne ist, und warum das auch überall in dieser Umfragetabelle auftaucht, damit kann wirklich jeder, der auch nicht Tanzspezialist ist oder sowas, anfangen. Also mich hat das so angesprochen auf der Ebene, dass ich diese wirklich alten Menschen, Ex-Tänzerinnen und Tänzer sehe, im Zusammenspiel mit ihren abgefilmten früheren Ichs irgendwie. Ja, sie sehen eben auf der Bühne aus wie, sagen wir mal, mehr oder weniger normale alte Menschen. Und das fand ich total berührend, vielleicht auch, weil mich das so in meinem Leben, in meiner Lebenssituation so anspricht. Diese Frage, wer war ich denn eigentlich damals? Wie identisch bin ich noch mit dem, was damals war? Die lassen sich nicht irritieren von ihren wahnsinnig frischen, früheren Ichs da, die wir da im Film sehen, sondern stehen so, wie sie sind heute da und machen die Bewegungen von damals. Und wenn die zu schnell und anstrengend werden, dann steigt schon mal jemand aus und schlurft nur ein bisschen schnell hinterher und also macht sich in dem Moment so ein bisschen lustig über die Situation. Oh, wir stellen das hier nach und wir tun unser Bestes, aber wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Also da sind diese verschiedenen Inszenierungsebenen, die so total schön und unaufgeregt da präsentiert werden. Das hat mich wirklich beeindruckt.
Also war es gar nicht so sehr Pina Bausch.
Naja, gut, also die Basis ist ja nun mal ihre Arbeit. Und ich glaube, ohne dieses Vermächtnis oder diese immense Wichtigkeit, die sie für diese Leute hatte und eigentlich auch für das Publikum und die ganze Geschichte, Kulturgeschichte, hätte dieses Projekt ja auch nicht stattgefunden.
Ein großes Thema scheint dieses Jahr Erbe zu sein, das schimmert auch bei dir durch. Kontakthof Echoes of 78 mit Pina Bauschs Choreografien, ein Stück von Forsyth, der Dresden-Frankfurt Dance Company und als Ärgernis der Saison das Scheitern der neuen Leitungspersonen in Wuppertal und Hamburg. Warum spielt das gerade eine so große Rolle, glaubst du?
Ja, dass das jetzt so gleichzeitig in dieser Spielzeit passierte, dass in Wuppertal etwas sang- und klanglos Boris Schamatz seinen Vertrag vorzeitig aufhörte und niemand weiß warum. Also die Spekulationen, die sprießen. Und haben wir alle mitgekriegt, dass wirklich irgendein Kollege von mir schrieb was von Schlammschlacht in Hamburg. Das war es wohl auch wirklich. Noch sekundiert von einer Lokalzeitung in Düsseldorf, die auch irgendwelche Leute befragte und die einen sagten dies und die anderen das. Also zu beiden Seiten. Ja, das kam irgendwie gleichzeitig, deshalb hatte ich das da mal so zusammengebunden. Woran genau die Probleme lagen und liegen, das weiß man immer nicht, ne? Also wir können nur aus Erfahrungen sagen oder durch irgendwelche Hintergrundgespräche oder man kennt zufällig jemanden, der da weitere Argumente herbeiziehen, wer an wem es gelegen haben könnte. Also das Grundsätzliche dabei, der Umgang mit dem Erbe, vielleicht nehmen wir das so wichtig, weil die großen Figuren in dem Genre, da kommt so wenig nach. Also man könnte natürlich auch fragen, was bleibt denn eigentlich irgendwann von einer Florentina Holzinger? Was wäre denn ihr Erbe? Ich weiß auch nicht. Interessiert das überhaupt jemanden? Aber gut, vielleicht, keine Ahnung. Aber die, ne, so Neumeier, so lange Chef von der also Gründer dieser Ballettkompanie und der Schule und Pina Bausch auch, das ist so, die Bedeutung, die möchte man, möchte man irgendwie weiter hochhalten. Und das Erbe, dass es da irgendwas weitergeht, das soll möglichst gut laufen, aber keiner weiß eigentlich, was das heißen würde. Und dann gibt es die Ausschreibungen und Leute, die sich auf die Suche machen nach passenden Personen. Und dann lief in Wuppertal, obwohl ich jetzt die Schamatzstücke nicht so toll fand, lief es aber eigentlich ganz gut, mal so allgemeiner gesagt. Was da jetzt im Hintergrund geknirscht hat, dass er, dass Schamatz gesagt hat, hier mache ich aber nicht mehr weiter. Darüber gibt es verschiedene, wie gesagt, Spekulationen und Versionen, die Kollegen von mir verbreitet haben. Und in Hamburg, das ist wirklich sehr merkwürdig. Also ich wollte am Anfang nicht glauben, dass da wirklich Leute im Hintergrund agitiert haben und versucht haben, da irgendwie schlechte Stimmung zu machen oder ne, so einen Rauswurf zu provozieren. Aber inzwischen denke ich so, oh weia, also vielleicht steckt da doch etwas üblere Machenschaften dahinter, als ich denken wollte. Ich gehöre zu denjenigen, da stehe ich auch nicht alleine, die sich gewundert haben, dass der Miss Volpi da ausgesucht wurde. Aber dann guckt man erstmal und denkt, lass ihn mal ein Jahr machen und sehen, wie es läuft. Und dass er das nicht mal, das, ja, dieses Jahr, das wurde ihm sozusagen nicht gegeben, das ist schon super heftig und eigentlich kann man gar keine Bilanz seiner Arbeit dort ziehen. Außer was ich geschrieben hatte, ist, dass Tänzer und Tänzerinnen sich heutzutage äußern und damit sogar an die Öffentlichkeit gehen. Das finde ich eigentlich gut, dass die nicht mehr so das stille Völkchen sind. Aber vielleicht war das in dem Fall vielleicht doch ein bisschen zu laut oder zu schnell. Oder vielleicht war mit diesem öffentlichen frühzeitigen Kündigen dieser Solisten war da schon gar nichts mehr zu retten. Also vielleicht hätte man dann als Superdiplomat da irgendwie was draus machen können, aber da rollte die Lawine schon los. Und was da jetzt passiert, das ist ja höchst merkwürdig. Aber gut, der Carsten Broster da in Hamburg, der hält sich zurück. Der will natürlich auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern und dann wirft man ihm nachher irgendwelche Sachen vor. Aber es ist irgendwie unbefriedigend.
Ja, ich habe mich jetzt auch schon, du hast es schon so ein bisschen erwähnt, gefragt, ob irgendwie vielleicht auch Erbe manchmal vielleicht ein bisschen zu schwer wiegt. Wenn man dann so sich dran aufhängt und nicht erstmal vielleicht sagt, okay, versuchen wir vielleicht was Neues und dann können wir Pina Bausch vielleicht wieder reinholen oder Don Neumeier oder wie sie alle heißen.
Das ist ein vernünftiger Gedanke, aber da reden immer so viele mit. Ne, da gibt es die Geldgeber, da gibt es die Theaterleiter, da gibt im Fall von Wuppertal gibt es diese Foundation, die sehr viel zu sagen hat. Der Sohn von Pina Bausch, Salomon Bausch. Und in Hamburg, weiß ich nicht so genau, aber da hängt diese Schule dran. Also eine super Auslastung hängt da dran. Und soweit ich gesehen habe, hat ja Volpi auch angefangen, Gastchoreografen ranzuholen. Und die Bude war voll und alle haben sich gefreut. Das war jetzt auch nicht so die super Avantgarde. Das war einfach publikumsfreundlich, andere Arten von Contemporary Ballet, ist doch super. Da hätte er sicher in ein paar Jahren das alles ein bisschen tatsächlich erneuern können und dann weiter dies und jenes Neumeier-Stück spielen. Und eigentlich, ich glaube, so hatten sich das alle vorgestellt. Und dann war aber nur offensichtlich was mit seinem Umgang mit seinem Haufen da, der nicht stimmte oder für einige nicht stimmte mit den Tänzern und ja. Also wie er seine eigene Vorstellung vertreten hat. Das ist übrigens in Wuppertal auch so gewesen, dass die Art, wie Boris Schamatz mit Tänzern oder auch Tänzerinnen bei Auditions umging, welche Ansagen er macht, die haben manche schon irritiert. Jetzt nicht im zwischenmenschlichen Sinne, aber im ästhetischen Sinne. Was er eigentlich unter Tanz versteht, da waren manche schwer irritiert.
Ich beende das jetzt mal hier. Ja. Melanie, vielen Dank für deine Zeit und deine Antworten. Als nächstes habe ich mich mit Tobias Prüfer verabredet. Heimvorteil für mich, ich treffe ihn im Leipziger Stadtmagazin Kreuzer, wo er so etwas wie der Theaterchef ist. Ich gucke ihn fragend an. Ja, okay. Er ist aber auch für andere Redaktionen, unter anderem für unsere in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vornehmlich unterwegs. Hallo, schön, dass du Zeit für uns, für mich hast.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Wie lange brauchst du denn immer für diese Umfrage? Ich tue mich immer mega schwer damit. Wie ist es bei dir?
Ich tue mich da auch mega schwer damit. Ich warte erstmal, bis ich noch dreimal gemahnt werde, dass die Deadline eigentlich überzogen ist, weil ich mich eben so schwer tue, einerseits, weil man so viel unterwegs ist, sich erstmal zu erinnern und dann so eine Wertigkeit innerhalb von einem Theaterjahr ist halt irgendwie schwierig. Also dieses so Theater ist flüchtig, wir wissen, man war total beeindruckt nach einer Inszenierung, dann kommt vielleicht eine andere und das alles sich wieder zu vergegenwärtigen, genau, ist echt schwierig. Also das dauert eine Zeit lang bei mir.
Ich finde das sehr beruhigend, dass du auch immer gemahnt wirst, dass du jetzt endlich mal abgeben musst. Das geht mir nämlich
ab. Das ist auch ganz böse gemeint, aber es ist wirklich dieses, es frisst Zeit, sich nochmal in alles hineinzuversetzen, weil man ja auch, ist eine Umfrage, man will ja auch nicht unfair urteilen, also das ist ja genau das Schwierige.
Und ich glaube, das einzelne Urteil ist halt auch schon, das ist halt der Unterschied, ne? Es ist halt nicht so eine Umfrage, wie, wen würdest du am Sonntag wählen, wo deine Stimme eigentlich so eine von vielen ist, sondern da steht halt ganz genau dein Name mit deinen Urteilen drin.
Genau, man weiß, dass sich alle damit auch irgendwie zu Recht ja auch schmücken irgendwie. Also das ist ja auch nochmal was die Hürde oder die Bürde nochmal größer macht, die man dann trägt. So.
Genau, so ein bisschen Kulturpolitik. Wie schaust du denn darauf, was die anderen so hinschreiben? Machst du das überhaupt oder denkst du, oh, bloß nicht, dann sehe ich, was ich verpasst habe.
Ich schaue bei den Menschen, von denen ich weiß, dass sie halt auch in der Region unterwegs sind, eben um zu schauen, was ich verpasst habe. Ich lese mir nicht alles durch, weil ich bin ja nicht nur hauptamtlich Theatermensch, sondern eben auch Kulturmensch insgesamt und bin auf eine Region beschränkt. Deswegen macht es einfach keinen Sinn, mir alles durchzulesen, weil ich dann das eh nicht behalte. Deswegen, ich schaue tatsächlich, was die Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich, wo ich halt selber hinfahre, bewertet haben, weil ich das ganz spannend finde und eben auch vielleicht, was ich verpasst habe. Das mache ich aber nicht nur bei der Umfrage, sondern generell gucke ich eben, was auch die Leute beim MDR oder Nachtkritik-Kolleginnen eben sagen, wo ich nicht hingefahren bin und dann schreiben, wo war es gut, wo war es nicht gut und eben dann auch vielleicht da nochmal eine Entscheidung treffe, wo ich hinfahre.
Schauen wir auf deine erste Antwort. Das beste Haus, das Theater der jungen Welt. Erwähnst du, soweit ich weiß, nicht zum ersten Mal, glaube ich.
Das kann sein.
Gefühlt immer. Nein, Spaß, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich habe es schon mindestens einmal schon mal gesehen. Und das wird ja dieses Mal noch ergänzt mit einem bestimmten Lob für eine konkrete Produktion bzw. für eine bestimmte Leistung. Als Erregungsmoment, als Positiven hast du die Schiller-Überschreibung Mariah Stewart, Heads Will Roll von Julie Mahid Kali bzw. die Schauspielerin der Titelrolle müsste das gewesen sein, ja. Genannt. Habe ich übrigens auch erwähnt, vielleicht hast du es gelesen. Was hat dich denn daran so begeistert? Was begeistert dich am Haus, was hat dich an dem Stück begeistert?
Okay, vielleicht ganz kurz aufs Stück. Das war einfach, also Mariah Stewart halte ich für unspielbar, wie manche, einige Schillers Sachen, die kann man lesen, aber eigentlich, also so ein Briefding irgendwie auf die Bühne zu bringen, ich habe, glaube ich, das muss ich lügen, aber ich glaube 4, 5, 6 Mariah Stewart Inszenierungen in meiner Laufbahn gesehen, die alle unspielbar waren, also die haben einfach nicht funktioniert so und dieses Ding, ich bin ja auch eher so reingegangen mit so, jetzt auch noch für Kinder und Jugendliche aufgepeppt und ich war halt einfach absolut begeistert, das eine ist von der Machart, also man vielleicht ganz kurz für die ZuhörerInnen, es wird einfach in Highschool verlegt und Mariah Stewart ist eine Schottin, die immer in diese Highschool kommt und da gibt es halt den typischen Beef, also so wie bei Schiller, nur eben halt auf Jugendliche, Mobbing und Prom und andere Situationen halt verlegt und das funktioniert halt einfach großartig und da ist halt einfach die Schauspielerin, die trumpft einfach auf, weil es gibt ja ein bisschen leicht angepankten mit Schottenrock und irgendwelchen Doc Martens Stiefeln und sowas, also die am Ende im Abendkleid dann bei der Prom, also das war einfach irgendwie die Rolle ihres Lebens, würde ich sagen mal behaupten. Also die ging da für mich total auf und das war einfach so dieser Moment, wo ich dachte mir, wow, die lebt das gerade so. Ist jetzt mal so. Deswegen habe ich diesen Moment festgehalten. Und das CDJW an sich finde ich einerseits immer kulturpolitisch erwähnenswert, weil Kinder- und Jugendtheater hat es gerade in Westdeutschland noch schwer, weil es da eben weniger Institutionen gibt, die sozusagen städtisch oder kommunal oder andererseits gefördert werden international. Im Osten haben wir das Glück, dass es eben eine wachsende Struktur ist, die eben noch aus der DDR kommt, dass es halt in mehreren deutschen Städten, also damals hat jede Bezirksstadt halt ein Kinder- und Jugendtheater ursprünglich, was auch auf Figurentheater zutrifft. Und das TJW ist das älteste Kinder- und Jugendtheater Deutschlands und die machen halt seit sehr, sehr vielen Jahren halt einfach richtig gute Arbeit. Und hier wollte ich es nochmal erwähnen, weil die Intendantin Winnie Kanowka halt jetzt scheidet, also sagen, sie ist gerade jetzt gegangen, also ihre Intendanz hat gerade geendet und das wollte ich deswegen nochmal erwähnen.
Und sehr gute Arbeit geleistet. Ja. Und das nach nach einem großen Erbe, auch was man von Zelensky halten mag, was man möchte. Vergangenes Jahr wurden solche Art Überschreibungen wie Mariah Stewart oft kritisiert, also jetzt nicht konkret Mariah Stewart, aber so dieses, ach, muss man jetzt schon nicht alles neu machen. Viele haben das als negativen Erregungsmoment genannt, wenn ich mich da richtig erinnere. Und bei dir scheint das anders zu sein. Dein Stück-Highlight war das Klytemnestra-Stück von Nino Haratischvili vom Schauspiel Leipzig. Eben diese Schiller-Highschool-Netflix-Version am TDJW. Die Sommernachtstraum-Version als musikalisches Maskentheater der Compagnia Sincara. Was fasziniert dich denn an dieser Art, Theater zu machen, mit Klassikern umzugehen?
Also ich halte nichts davon, Klassiker einfach nur als Klassiker zu nehmen und dann zu sagen, die darf man jetzt irgendwie nicht verändern. Also das ist so ein, das kann man natürlich machen, der Kanon ist da, man kann ihn auch lesen. Man muss sich, glaube ich, entscheiden, wenn man sagt, man macht es in Anführungszeichen, das klingt mal so schön negativ, muss es ja nicht sein, ein Abituriententheater, einfach mal ein Theaterstück so zu zeigen, wie es ist damit, also wie es ist, das ist auch schon wieder so absurd, aber quasi ohne Überschreibung, ohne Veränderung kann man machen. Dann hat man eben Leute, die ganz frisch ins Theater gehen, mal gekriegt, aber jeder von uns hat schon irgendeine Art von Sommer, also der irgendwie mit 2-3 Mal ins Theater im Jahr geht, hat irgendwie schon mal einen Sommernachtstraum oder ähnlich gesehen, deswegen ist dann Theater eben auch die zeitgenössische Auseinandersetzung mit halt irgendwie Klassikerstoffen. Und es gibt ja auch Stoffe, wir hatten es ja gerade bei mit Schiller, die halt einfach, weiß nicht, ob die jemals funktioniert haben oder immer nur als Literaturtheater oder als Literatur, als gelesene Literatur funktioniert haben. Dann muss man mit denen halt irgendwas machen, um sie halt dramatisch irgendwie auf die Bühne zu bringen. Ich habe lieber eine Auseinandersetzung mit Klassikern, die eben ja eine Vergegenwärtigung sind, als den anderen Trend, der gerade gefeiert wird seit vielen Jahren, den man leider auch in Leipzig erleben muss, dass man einfach Literatur, die gerade als Bestseller läuft, einfach so auf die Bühne hebt. Also, und dann guckt halt, ja, macht mal. Dann ist aber Literatur meistens eher undramatisch. Und dann hat man so Textblöcke, die dann irgendwie auf der Bühne funktionieren sollen, was dann meistens nicht klappt. Also ein gutes Beispiel, als Gegenbeispiel, warum es mal funktioniert, war Nullerjahre letztes Jahr in Dresden. Da hat man es wirklich geschafft, ja, aus dem Buch dramatischen Stoff und dramatischen Szenen großartig. Das habe ich ja auch erwähnt, dann ist, glaube ich, eine der Produktionen, die mich besonders begeistert hat oder oder das Haus dafür gelobt. Das war einmal ein Beispiel, was mir gezeigt hat, warum Literatur auf die Bühne muss. Also ich lese gerne Bücher, aber wenn mir das Theaterstück nicht zeigt, dass es die Literatur auf die Bühne muss, dann weiß ich nicht, was es im Theater soll, außer man packt das Label drauf, man hat einen Bestseller und hat dann halt ganz gute Verkaufschancen. Das verstehe ich marketingmäßig, aber als Kritiker eben nicht.
Der Vorteil von Nullerjahre ist wahrscheinlich, dass es von einem Rapper geschrieben ist. Also schon mit so einem Sprechduktus mit drin. Ne? Besonders gefeiert, ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, wurden in der diesjährigen Umfrage eher so alte Stars. Armin Petras und Frank Castro wurden sehr oft genannt. Spricht einerseits für das Theater im sogenannten Osten, würde ich sagen, aber natürlich auch dafür, dass so diese alten Namen die sind, die man halt noch kennt, während andere vielleicht ja gar nicht so krass als Personal da hervortreten. Für mich ist das vor allen Dingen eine Frage, ob das nicht vielleicht auch ein Zeichen dafür ist, dass ja doch eine gewisse andere Form von Vielfalt, von Produktionsformen Fuß fassen, wo es halt nicht mehr darum geht, oh, das hat der Castorf gemacht, der tolle Castorf, sondern das sind dann Kollektive, das ist dann jemand, wo sich jemand nicht so sehr in den Vordergrund stellt, wo dann irgendwie nicht die eine Person rumgereicht wird, sondern immer wieder neue junge Leute rankommen. Also ja, wie beobachtest du quasi auch die Schauspiellandschaft momentan so aus deinem Blickwinkel?
Okay, da hast du auf jeden Fall einen Punkt, dieses andere Produktionsprozesse, andere in Anführungszeichen eben Leitungsprozesse, die eben nicht mehr so Leitungen sind mit, wir haben halt einen Kopf und alle folgen dem irgendwie, das nimmt zu und das finde ich auch gut. Also wir können das also als Beispiel, ja, wir hatten das damals, als Hartmann hier war, dem ja sozusagen immer dieses böse Regietheater vorgeworfen wird, dabei hat er ganz viel mit seinem Ensemble, dann haben die das alles gemeinsam halt irgendwie entworfen und nicht eben dieses, wer so der krasse Kopf. Dasselbe könnte man zum Teil im TDJW sagen, als Corona halt irgendwie kam, hatten die eine sehr kluge Form gefunden, so kleine Formate zu finden, wo immer was eine Figurentheaterspielerin mit einem Dramaturgen und jemand aus der Technik, die haben dann zu dritt irgendwie kleine Sachen entwickelt, wo es eben auch keinen kreativen Chef gab, sondern die haben dann einfach ausprobiert mit Formen, wie können wir halt irgendwie für 10 Leute oder was auch immer Theater machen. Und das nimmt, glaube ich, insgesamt zu. In der freien Szene ist das ja schon viel länger üblich so, dass Menschen sich als Kollektiv, soziales Ensemble, wie auch immer man das dann nennen möchte, begreifen. Und das ist aber an den Theatern mittlerweile auch so, also an den Stadttheatern, nimmt das eben auch mit zu, mit aller Widerständigkeit, die Menschen dann wieder erleben. Also ich sage nur Halle, der Konflikt am Theater Halle, mehr will ich da gar nicht sagen, aber mit Leuten aus der Stadt heraus, also auf der Leitungsebene der Stadt, das spricht auch eher dafür, dass die einfach, also die städtische Seite dann einfach, sie stellt sich quasi eine Doppelspitze hin, ein und versteht aber nicht, dass es eine Doppelspitze ist, die da halt gemeinsam entscheidet. Dieser Konflikt, das ist halt völlig absurd, aber liegt genau dem zugrunde, dass halt immer noch Leute in ja, diesen Hierarchien denken und dann nicht kapieren, dass KünstlerInnen eben doch anders drauf sein könnten und wollen oftmals.
Super, vielen Dank.
War's schon. Okay, gut.
Zu guter Letzt oder last but not least treffe ich Joachim Lange. Zwischen Premieren in Salzburg ist er mal wieder in der Heimat in Halle und hat sich zu mir nach Leipzig bemüht. Hallo und vielen Dank erstmal.
Hallo, begrüße dich.
Joachim Lange ist für uns und viele andere Medien auch, vor allem im Bereich Oper und Musiktheater unterwegs, besonders in der weiten Region rund um Halle, aber auch darüber hinaus, habe ich richtig verstanden, ne?
Ja, so ist es.
Ich habe bisher immer alle gefragt, die ich zur Umfrage befragt habe. Komischer Satz. Wie gehst du denn mit der Umfrage rum? Wie gehst du ran? Holst du nochmal alles raus, was du geschrieben hast? Wie wählst du aus?
Ich gebe mir Mühe. Also es ist tatsächlich so, wenn man das jetzt rein soziologisch nehmen würde, dann würde einem eine genaue Analyse der Wichtungen und so um die Ohren fliegen wahrscheinlich. Ja. Schon wegen der Ballung von Journalisten in bestimmten Räumen und so weiter. Und wer hat was alles gesehen, das ist halt eine heikle Sache. Dennoch ergibt sich ja doch immer ein gewisser Trend. Ich möchte die Auswertung nicht machen, muss ich sagen. Aber ich gucke mir dann tatsächlich alles an, was ich so im Laufe des Jahres, ich habe so eine Liste, wo das alles drinsteht und das lasse ich dann nochmal so Revue passieren und dann bilde ich mir eine Meinung. Und dann kommt natürlich dazu, bei so Entscheidungen über Häuser zum Beispiel, diese Wertungen, ja, also was da jetzt in der Zusammenfassung der Deutschen Bühne ist, die anderen drei hätte ich auch nehmen können. Aber ich finde eben zum Beispiel Oper Frankfurt, das ist so etabliertes Haus mit einem so unerschütterlich guten und berechtigten guten Ruf, da muss ich nicht auch noch meinen Senf dazugeben und dann lieber einen Blick nach Thüringen richten, wo eben auch tolles Theater gemacht wird zum Beispiel.
Okay, ja, das wollte ich mich tatsächlich auch fragen. Bestes Haus ist bei dir das Staatstheater Meiningen und beste Schauspielinszenierung ist Herr Puntila und sein Knecht Matti von Brecht in der Inszenierung von Andreas Kriegenburg. War diese Schauspielinszenierung schon der ausreichende Grund zu sagen, dass das gute Theater oder was insgesamt?
Nein, das ist hauptsächlich wegen des Musiktheaters. Aber und Kriegenburg, das ist auch so eine zweischneidige Sache. Ich war jetzt in Bregenz zum UNESCO. Edip, das hat mich nicht so überzeugt. Das war sehr plakativ, also ästhetisch plakativ. Aber der Puntila in Meiningen, das war schon toll. Also das näherte sich so ein bisschen Herbert Fritsch, Blödsinn in Anführungszeichen gesagt, an. Aber war dennoch eine ernstzunehmende Hinterfragung des Stücks, die auch Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Es gibt auch andere Schauspielproduktionen dort, die sehr gut sind. Die haben einfach ein gutes Ensemble und machen da vernünftige Stücke, an denen man seine Freude hat. Ja. Aber die Hauptwertung kommt schon vom Musiktheater. Also die letzte Saison war ja ziemlich spektakulär mit den berühmten bildenden Künstlern, die Jens Neuendorf in Enzberg da eingeladen hat und die auch mitgespielt haben. Greg und Achim Freier und so. Das war schon toll. Also, und die musikalische Qualität ist dort sehr hoch. Die haben ein fantastisches Ensemble und ergänzen das auch mit Gästen, die dazu passen. Also das ist hauptsächlich eine vom Musiktheater begründete Entscheidung.
Was uns so ein bisschen, ich habe vorher schon mit Detlef Bauer ein bisschen ausgewertet sozusagen, ja, oder über die Auswertung gesprochen. Und was uns so aufgefallen ist, dass neue Musiktheater, das zeitgenössische Musiktheater irgendwie in letzter Zeit einen höheren Stellenwert bekommt, sowohl bei der Kritik, aber auch bei der Spielplan-Dramaturgie. Vielleicht auch ein paar neue Zugänge irgendwie wichtiger, wenn nicht nur Repertoire, so simpel wie möglich gemacht, sage ich jetzt mal böse gesprochen, war es natürlich nie, aber wie beobachtest du denn diese Entwicklung?
Das ist schon so, und du hast ja nach den persönlichen Kriterien gefragt, also bei meinem persönlichen Jahresspielplan, da, wenn ich kann, dann gucke ich mir auch die neuen Sachen an, in der Erwartung, dass ich was Tolles, dass mir was Tolles begegnet. Ja. Also wie zum Beispiel diese Inszenierung hier von Innocenza, die auch eine Rolle spielt in der Auswertung, hätte ich auch nehmen können als Inszenierung des Jahres. Ich fand aber dann Jossi Wieler doch politisch bedeutender und auch ästhetisch vollkommen in sich stimmig. Es gibt gutes neues Musiktheater, also mehr als man denkt. Und das Erstaunliche daran ist, dass das bei den Premieren zumindest beim Publikum immer sehr gut ankommt. Das Problem ist dann die Nachverwertung, die Zweitinszenierung und was daraus dann folgt, ja, für den Verbleib der Stücke im Repertoire. Also ja, die Tendenz gibt's. Ich würde mal jetzt sagen, die letzte Saison, das war nun nicht so das Paradebeispiel dafür, aber als genereller Trend sehe ich das auch so.
Ich beobachte aber auch, dass dieses Nachspielen sowohl in der neuen Dramatik, aber auch im neuen Musiktheater zunimmt. Ja. Also dieses Innocence in Dresden, ich weiß gar nicht, Innocence in Innocenze, und auch das Stück von Ethel Smythe in Meiningen, ja, das nimmt ja auch zu. Also das ist ja auch eine Form von Wertschätzung.
Das war jetzt keine neue, das war eine Entdeckung, eine Wiederausgrabung.
Also, ja, aber genau, es ist ja dieses, wir holen es wieder auf die Bühne, nicht Uraufführung vorbei, sondern, also das bemerke ich auch.
Ja. Und ich finde das ja verdienstvoll von den Theatern, die das bewusst auch machen. Ja. Also. Ich weiß zum Beispiel, in Dortmund, der Intendant, der hat das bewusst so ein bisschen auf seine Fahnen geschrieben, sich solche Sachen auch rauszuholen dann. Und das ist verdienstvoll und das muss auch sein, also für das Überleben des Genres.
Ein großer Sieger, Siegerin in Anführungszeichen, war Florentina Holzinger in dieser Umfrage. Auch, weil sie sowohl im Tanz als auch im Musiktheater aktiv war. Sankta hat viele Kolleginnen überzeugt. Hast du es gesehen? Hast du Kritiken gelesen? Ja, wie fandst du es? Findest du es berechtigt?
Ich habe damit ein Problem. Ich glaube, dass bei ihr diese ausgestellte Nacktheit, das hat sie auch selbst so zugegeben, das Hauptkriterium war oder das Hauptvehikel war, um Aufmerksamkeit zu generieren. Also mehr Form als Inhalt. Und das finde ich dann schon ein bisschen fragwürdig. Und dann, also für mich bleibt am Ende die Frage, ob das an einigen Stellen, ging mir das zu weit, muss ich sagen, ästhetisch. Also wenn die sich da was an der Seite rausschneiden und das auslassen und dann zum Abendmahl verbraten, ich finde, das ist für meine Begriffe geschmacklos. Also wenn sich die Kirche da aufgeregt hätte, das hätte ich verstanden. Haben sie aber nicht, die haben die Klappe gehalten. Ja. Was auch klug war, weil das muss man einfach durchlaufen lassen. Ich fand das ästhetisch interessant, das war natürlich ein sehr starker Eindruck, der da produziert wurde. Das Musiktheater so an sich, das, also der Hindemith, das hat auch funktioniert. Und das andere war schon, also da fielen mir so Präzedenzfälle ein, sagen wir mal wie Kresnik zum Beispiel. Kresnik ist in dieser Beziehung, für meine Begriffe, weitergegangen. Mit mehr politischer Aussage, mit mehr Hintergrund, mit mehr Kraft eigentlich. Ja? Also das Kresnik-Theater. Das hat ja auch viel Widerspruch dann ausgelöst. Und das, ich hatte den Eindruck, dass die Holzinger versucht, da so ein bisschen anzuschließen und dann ihre eigene Marke zu installieren. Aber ehrlich gesagt, muss ich das jetzt nicht nochmal haben.
Aber kannst du verstehen, dass andere sagen, das war so beeindruckend?
Es ist mal was anderes, das kann ich schon verstehen. Ich sage ja, die Wucht der Vorstellung, das war schon, das hat einen schon erfasst. Aber jetzt nicht ergriffen im Sinne von, dass man da jetzt hin und weg gewesen wäre. Ja. Das fand ich nicht. Weil es hat immer auch etwas so was Voyeuristisches, das hat Schlingensief auch manchmal gemacht, so mit Schwerkranken, die er da vorgeführt hat im Bett, die nur mit den Augen den Computer bewegen konnten und sowas. Das fand ich auch schon grenzfällig. Also ich finde, Theater bleibt schon noch so ein bisschen als ob. Ja. Also wir spielen was und sind es nicht.
Das ist eine
konservative Position, aber ich, also wie gesagt, du hast mich ja nach meinem persönlichen Eindruck gefragt und der ist zwiespältig. Ja.
Ich wusste, ich kannte dich ja schon, deswegen alles gut. Genau, du hast es schon erwähnt, für dich war das beste Stück die Passagierin, ja. Ein schwieriges Wort, eine Oper von Vyacheslav Weinberg, inszeniert von Jossi Wieler am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Die hatten da auch drumherum noch so eine Art Kongress und Mini-Festival zum Thema Erinnerung gemacht. Genau, das hat dich begeistert, fasziniert. Was genau, was hat dich daran so mitgenommen?
Also ich habe die anderen, also auch die Uraufführung damals in Bregenz, die war nun sehr berührend, weil die Autorin der Vorlage, die lebte dann noch und war da. Die erschien dann am Ende, als der Vorhang runterging, in der gleichen Kostümierung wie die Hauptdarstellerin auf der Bühne. Also das war so ein prickelnder Theatermoment, den man nicht vergisst. Ja.
Also doch Realität.
Naja, ja, in dem Fall ja. In dem Fall ja. Also das war berührend, sage ich mal. Das kam rüber, ja. Und ich habe auch die anderen, also es gab ja in Gera Altenburg eine Inszenierung in Dresden und in München beim Kratzer. Kratzer hat das voll rausgenommen aus diesem historischen Kontext und in so eine Luxusliner-Ästhetik gesteckt. Aber Wieler hat das auch rausgenommen. Also da gibt es keine Öfen und keine gestreiften Sträflingskleidungen. Das Faszinierende war, dass er das in die Zeit der 50er Jahre verlegt hat. Also die Täter, denen im Prinzip nichts passiert ist, die kommen da in der Kleidung der 50er Jahre, der Wohlstandsjahre der Bundesrepublik daher. Und die Opfer, die agieren da in einer Kostümierung und zwar sieht das so aus, als ob das die 20er Jahre Mode ist, wie die eingesperrt und deportiert wurden in die Lager. Ja. Und diese Gleichzeitigkeit der verschiedenen Zeitebenen, also das fand ich nur wirklich toll, muss ich sagen. Ja, weil das dieses Unverarbeitete in der Gegenwart sozusagen unmittelbar griff. Ja. Musikalisch war das sowieso toll. Also, und das ist eine packende Musik. Ja. Das ist ja so ein Schostakowitsch-Schüler. Also das ergreift einen, die Musik.
Vielen Dank. Jetzt kommen wir eigentlich zum besten Part des Podcasts. Was haben wir heute erfahren? Was haben wir heute gelernt? eigentlich der beste Part, denn inzwischen sind leider alle im Urlaub und ich bin ganz alleine hier. Sonst stelle ich die Frage und warte auf eine gute Antwort. Heute muss ich sie selbst geben. Okay. Ich versuche möglichst geistreich zu sein. Also erstens stelle ich fest, obwohl ich vergangene Saison weniger am Theater war als sonst, habe ich gar nicht mehr verpasst als sonst, weil es eh immer viel zu viel ist. Selbst wer jeden Tag ins Theater geht, wird etwas Großartiges verpassen. Das ist ärgerlich, aber auch irgendwie wunderschön, lädt ja auch zu Gesprächen ein, à la, was steht denn auf deinem Spielplan? Also schauen Sie regelmäßig auf unserer Seite vorbei, die-deutsche-buene.de. Da gibt es regelmäßig Kritiken aus allen Ecken der Republik. Und zweitens merken wir, die Szene wird diverser, die Theaterlandschaft. Damit meine ich nicht nur mehr Geschlechter und weniger Rassismus, auch immer toll, sondern nicht nur große Häuser machen starkes Theater und die KritikerInnen schauen nicht nur auf die Metropolen. In den Gesprächen haben mir die Kolleginnen und Kollegen ja auch immer wieder gesagt, ich wollte diese Leistung mal deutlich hervorheben und das ist doch auch ein wunderbares Signal. Zum einen, dass die Kategorie Kinder-, Jugend- und Figurentheater vielleicht doch anders abgebildet werden kann, liebe Redaktion. Zum anderen, das wird ein längerer Gedanke, viele Theaterhäuser und Institutionen sehen uns KritikerInnen als Verbündete in der Kulturpolitik. Und da gibt es oft Forderungen nach Berichterstattung, am liebsten positiv. Die Kritikerin oder der Journalist wird dann natürlich widerspenstig. Wir sind nicht nur ein Sprachrohr, aber die Umfrage zeigt eben, wenn wir kritisieren, dann liebevoll und wir wissen euch zu schätzen und werden uns für euch einsetzen. So, noch etwas Pathos zum Schluss, muss auch mal sein. Nächstes Mal geht die Tradition weiter. Wir schauen auf die kommende Spielzeit und was uns da erwartet. Ich bin schon sehr gespannt. Werde ich wieder alles nicht sehen können. Bis dahin bleiben Sie uns treu, folgen Sie unserem Podcast und damit verabschiede ich mich. Vorhang zu und bis zum nächsten Mal.
Schwerpunkt Theater, der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.